In der Sendereihe Absolventenporträt stellen Karin Schnur und Annette Young herausragende Absolventen deutscher Musikhochschulen vor. Die Sendung zeigt den Werdegang der Nachwuchskünstler und präsentiert ihr musikalisches Können. Jonian Ilias Kadesha wurde 1992 in Athen geboren. Schon mit 4 Jahren erhielt er den Geigenunterricht von seinem Vater. 2005 machte er seinen Abschluss am Athener Konservatorium und setzte anschließend sein Violinstudium an der Hochschule für Musik Würzburg fort. Er war erfolgreich bei vielen Wettbewerben und Stipendien. Unter anderem konkurrierte er im Alter von 10 Jahren beim Greek National Wettbewerb Philona Talents mit Musikern im Alter von 20 bis 25 Jahren und gewann den ersten Preis.
Ich heiße Jonian Ilias Kadesha, bin 20 Jahre alt und komme aus Griechenland. Meine Eltern kommen eigentlich aus Albanien, wurde aber in Griechenland geboren und in Athen aufgewachsen. Ich könnte sagen, dass ich aus einer Musikerfamilie komme, allerdings ist nur mein Vater Musiker. Er spielt auch Geige und ich habe bei ihm gelernt auch. Das war auch der Grund, warum ich Geige angefangen habe. Ich habe gesehen, wie er geübt hat und ich bin immer dann zu ihm gegangen und habe ihn einfach nachgemacht mit irgendwelchen Spielzeugen. Und so hat dann auch mein Vater gedacht, fangen wir mal an. Und ich habe dann mit 4 angefangen, normalen Unterricht zu nehmen. Am Anfang war es natürlich ganz locker. Sobald aber gesehen wurde, dass ich Potenzial zeige und Talent, hat die Sache sehr ernst angefangen, schon mit 5 oder 6. Ich bin dann bei meinem Vater geblieben, also ich habe mit ihm dann mein Studium abgeschlossen in Griechenland, mein Diplom gemacht in seiner Klasse. Eigentlich ist es vergleichbar vom Stoff her, also von den ganzen Nebenfächern und auch das Programm, was wir lernen. Die Qualität ist allerdings leider nicht so gut wie hier in Deutschland. Also deshalb habe ich dann, als ich hier angefangen habe, quasi mein Diplomstudium nochmal gemacht. Jeder sagt ja, es ist sehr wichtig, eine tolle Geige zu haben. Es stimmt auch, es ist sehr wichtig. Ich finde es allerdings manchmal ein bisschen ungesund, wenn man schon mit sehr frühem Alter eine unglaublich gute Geige hat, ist es dann alles zu leicht irgendwie. Natürlich, es ist wichtig, dass man irgendwann eine gute Geige bekommt. Es hilft einfach, die ganze Vorstellungen, die ein Musiker hat, in Wirklichkeit zu bringen. Aber eigentlich kommt es ja vom Spieler an. Dieser Andante-Satz, also der dritte Satz, den wir jetzt hören, von Bachs 2. Solosonate in A-Moll, ist sehr besonders für mich, weil es war eine der wirklich ersten Bach-Stücke, womit ich angefangen habe. Und ich war da 11, 12. Und es war für mich damals unglaublich unmöglich, also zu verstehen erstmal, aber auch zu spielen, einfach technisch, weil das ist mehrstimmig geschrieben und es hat eine unglaublich schöne Melodie obendrauf. Und dann kommt ein Basso Continuo, also quasi ein zweites Instrument, was dann die erste Stimme begleitet. Das macht man aber alles mit einer Geige. Und das ist eine sehr besondere Technik. Kommt öfters bei Bach-Solosonaten. Auch wie der Satz einfach heißt, Andante, gehend. Nicht langsam, auch nicht schnell, sondern einfach gehend. Also ganz leicht und sehr bedeutungsvoll.
Thank you.
Ich habe mit 13 mein Studium abgeschlossen, mein Diplom in Griechenland. Gleichzeitig habe ich einen unglaublichen Lehrer und Musiker kennengelernt durch einen Meisterkurs in Italien, Salvatore Accardo, ein sehr bekannter Geiger. Und es wurde mir klar, dass das der richtige Lehrer ist, wo ich dann weitere Impulse nehmen kann. Ich habe dann Aufnahmeprüfung gemacht in Cremona, das heißt Walter Stauffer Akademie. Ich habe trotzdem in Athen weiter gewohnt, aber bin dann immer wieder geflogen, einfach nach Cremona mit meinem Vater und habe da Unterricht genommen. Ging dann weiter zur Schule, ganz normal in Athen. Und ein Jahr später habe ich einen anderen unglaublichen Lehrer kennengelernt, Professor Grigori Gislin. Er hat mich dann schon damals eingeladen in seine Klasse hier in Würzburg. Das war unglaublich, schon der erste Unterricht bei ihm. Und ich habe dann entschieden, ja, ich habe keine Wahl, ich muss bei beiden Lehrern bleiben. Und so ist es dann auch passiert. Ich kam nach Würzburg und ging dann trotzdem immer wieder nach Cremona. Also hier habe ich erstmal die Frühforderungsklasse gemacht, 2 Jahre, weil ich war 14, ich konnte gar nicht das Vollstudium anfangen. Und dann, als ich 16 geworden bin, habe ich dann nochmal Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann Diplom angefangen, Diplommusiker, was heute Bachelor heißt. Das war eine sehr schwierige Entscheidung, sowohl von mir als auch von meinen Eltern, dass ich mit 14 dann einfach von zu Hause weggehe. Ich konnte überhaupt kein Deutsch sprechen. Damals 3-4 Wörter konnte ich sagen. Ich habe alleine gewohnt in einem Schülerwohnheim hier in Würzburg, in einem Internat quasi, und ging dann auch gleichzeitig in ein Gymnasium in der 8. Klasse, kann ich mich noch erinnern. Auf einmal, ich musste mich mit alles einfach konfrontieren, also wirklich von selber waschen bis zu wirklich sich um alles kümmern. Also musste dann im Rathaus gehen und das andere machen und Konto eröffnen. Und natürlich ist mein Vater hier immer wieder zum Besuch gekommen oder meine Mutter, und die haben mir geholfen. Aber ja, es war schwer, und außerdem habe ich meine ganze Freunde dann in Griechenland auf einmal verloren. Ich hatte auch damals keine Ahnung von Facebook und so. Zum Glück kannte ich sehr gut Englisch schon damals. Also ich konnte dann trotzdem kommunizieren und ich konnte mich dann sehr schnell integrieren und die Sprache dann einigermaßen so schnell lernen. Maestro Accardo, es ist ein sehr, ich könnte sagen, sehr akademischer Lehrer. Es hat aber seine Vorteile, und ich habe unglaublich viel technisch gelernt bei ihm. Er ist unglaublich berühmt für seine Paganini-Aufnahmen und alle diese schwierigen Stücke. Bei Gislin, was so bedeutungsvoll war, was ich bei ihm gelernt habe, war einfach diese Spontanität, die ein Musiker haben soll. Und es kommt natürlich von Natur her, das kann man nicht einfach so lernen, dieses Spontansein. Aber man kann es bis zu einem Niveau dann arbeiten, also man kann es mehr rausbringen und man kann es entwickeln. Wir hören jetzt den 2. Satz von Richard Strauss Sonate in Es-Dur für Violine und Klavier. Das ist auch wieder mal ein sehr besonderes Stück, sehr besondere Sonate, und vor allem dieser Satz. Es ist eine ganz frühe Sonate von Richard Strauss. Viele sagen, es ist eine der schwersten Sonate überhaupt für die Violine. Der 2. Satz heißt Improvisation. Wie ich neulich gelesen habe, ganz interessant, ist, dass Strauss, als er diese Sonate geschrieben hat, war er verliebt in seine zukünftige Frau, nämlich die Pauline de Anna. Und das sieht man sehr stark dann an diesem 2. Satz, das kann man erkennen. Romantismus und Leidenschaft. Als ich 13 war, habe ich ein sehr wichtiges Konzert gespielt. Ich habe Sinfonie Espagnole gespielt von Lalo mit Athener Rundfunk in Athen, in Megaro Musikis. Das ist vielleicht jetzt nicht bekannt, aber wirklich ein unglaublicher Saal. Und als ich da geprobt habe, einen Tag davor, das war ein Schock für mich, weil auf einmal, ich sah den Saal, der war riesig, also war, ich glaube 2000 irgendwas. Und ich habe mir wirklich gedacht, wie kann ich jetzt morgen hier spielen, glaube ich. Und das war ein ganz besonderes Konzert, das war ein Weihnachtskonzert. Es wurde live übertragen im Fernseher, also die Spannung war sehr hoch natürlich. Es wurde auch sehr viel von mir erwartet und ich von mir auch selber. Das war wirklich sehr anstrengend. Aber ich kam dann auf die Bühne und ich habe dann einfach diese Atmosphäre gesehen im Saal, die ich sonst nicht sehr oft erlebe, weil es ein Weihnachtskonzert war. Der ganze Saal war so unglaublich dekoriert und ich habe einfach diese Freude gesehen im Publikum und so viele Kinder waren auch im Saal und der war unglaublich voll, der Saal. Also ich war sehr willkommen. Und auf einmal hat es so Klick gemacht und ich habe gedacht, ja, das wird jetzt wirklich Spaß machen. Und das war auch ein sehr erfolgreicher Auftritt. Und was ich danach gesehen habe, das ist mir wirklich geblieben in Erinnerung. Anscheinend haben die ganze Organisation, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, die haben zu jedem vom Publikum einen weißen Ballon gegeben, einen Luftballon. Und nachdem der Auftritt zu Ende war, haben die das alles freigelassen. Also die haben das einfach fliegen lassen und dann war der Saal auf einmal komplett weiß mit diesen ganzen Ballons und ich habe das gesehen, ich war wirklich sprachlos. Wir hören jetzt den zweiten Satz vom Haydn-Trio mit Trio Gaspard live aus der Wigmore Hall in London. Das ist der langsame Satz. Allerdings möchte ich euch vorbereiten auf einen sehr schockierenden Moment. Aber ich lasse euch überraschen. Das Trio Gaspar wurde November gegründet, 2010. Ich war in einem Meisterkurs, das war Sommer. Und ich habe dann auf einmal eine E-Mail bekommen von der Pianistin. Ich kannte Jusan nicht damals. Und da stand eine Anfrage, ob ich Lust hätte, Trio zu spielen. Mit Jusan Lim, wie gesagt, am Klavier und Vashti Hunter am Cello. Ich bin dann nach Hannover gegangen, gleich nach dem Meisterkurs. Wir haben probiert, wie es läuft. Von der ersten, zweiten Probe war es schon klar, dass wir zusammen was Besonderes machen können. Es ist eigentlich bei uns im Trio sehr kompliziert, weil ich wohne in Würzburg, Vashti wohnt in Hannover, Hyosan wohnt seit neuestem in Korea, hat dort eine Professur, hat früher in Hannover studiert und es ist einfach unglaublich schwierig, dann den Kalender einfach vom Trio zu machen, immer Proben, Konzerte und alles irgendwie so reinzupassen, dass es dann alles klappt. Wir gucken immer, dass wir jede ein paar Monate uns wirklich ein paar Wochen frei halten. Dann treffen wir uns in dieser Woche. Es ist dann immer sehr intensiv, die Arbeit, 2-3 Wochen lang. Wirklich jeden Tag und den ganzen Tag meistens wird geprobt. Gleichzeitig haben wir dann Unterricht auch von verschiedenen Professoren und meistens von Herrn Bayerle. Wir bereiten uns immer dann auf ein Projekt vor, also es sei Konzert oder Wettbewerb, kommt dann drauf an und treffen uns einfach davor, proben ganz viel und machen es einfach. Es ist sehr wichtig, dass das Niveau natürlich sehr hoch ist von den Kollegen. Aber genauso wichtig, finde ich, ist es, dass man sich menschlich versteht. Weil in einem Ensemble zu sein, ist es wirklich wie eine Beziehung, würde ich sagen. Oder wie eine Familie. Oder es kann sehr eng werden und man lebt fast zusammen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf einen Wettbewerb vorbereiten, und wir sind einen Monat davor jeden Tag zusammen, sonst schafft man das nicht. Ja, und man isst zusammen, man probt zusammen den ganzen Tag, man ist im gleichen Hotel, manchmal im gleichen Zimmer und das ist dann so ein richtiges Zusammenleben. Ja, und das ist natürlich dann wichtig, dass man sich gut versteht, dass man immer flexibel bleibt, egal was für Schwierigkeiten kommen. Wir hören jetzt den dritten Satz vom Haydn-Trio in C-Dur. Das ist mit dem Trio Gaspar. Das wurde live aufgenommen aus einem Konzert im 2012 in der Wigmore Hall in London. Es war für uns ein sehr bedeutendes Konzert, weil es war unser Debüt in Wigmore Hall. Ich habe noch nie so eine unglaubliche Akustik erlebt. Ich kann mich noch erinnern, wie aufgeregt wir waren, alle drei, obwohl wir alle drei schon verschiedene bedeutende Säle erlebt haben und schwierige Auftritte gemacht haben, Wettbewerbe und alles. Aber trotzdem, in der Wigmore Hall zu spielen, ist einfach der Name, macht dich nervös dann. Als wir dann aber angefangen haben, gleich die erste Note, der erste Akkord, ich habe selber gemerkt und ich habe bei den Kollegen gemerkt, das war dann die Erleichterung sofort. Einfach nur, weil es so schön war.
Thank you.
Ja, Crossover, die Frage kommt auch immer wieder, ob man das toll findet oder nicht. Ich finde das persönlich schon sehr toll. Ich höre das selber oft, bin auch zum Konzerten hingegangen in der Art. Es macht schon sehr viel Spaß, einfach zuzuhören, sowas. Mein Wunsch ist nur, dass die Leute, die mit klassischer Musik nicht viel zu tun haben, dass die dann nicht denken, dass das klassische Musik ist. Ich habe das oft erlebt, dass von Freunden oder Unbekannten, mit denen ich dann kurz rede oder so, dass wenn ich sage, ja, ich studiere an der Hochschule für Musik, dann fragen die, ja, was machst du denn da? Und dann, ich versuche dann das zu erklären und dann kommt so ein Spruch wie, ah, okay, so wie David Garrett oder... Ich habe überhaupt nichts gegen David Garrett. Ich finde ihn wirklich toll, ein toller Geiger und ich denke, ein toller Musiker auch. Und er macht das, was er macht, wirklich gut. Aber ich finde es trotzdem schade, dass man dann dieses Bild hat, dass David Garrett dann die klassische Musik ist. Leider finde ich das nicht so. versuche immer, den Menschen etwas zu erzählen. Dass ich dann sage, ich spiele zwar jetzt Geige, aber wichtig ist, dass das Publikum versteht, was ich sagen will. Ob es persönlich ist oder ob es von der Musik kommt. Je besser die Geschichte erzählt wird, desto mehr berührt sie. Ganz genau sagen, wie jetzt die Zukunft sein wird, aber ich möchte einfach weiter so aktiv bleiben und tolle Musik machen. Es ist immer die Frage, will man ins Orchester, will man Kammermusik spielen, will man Solist werden? Ich glaube, man muss einfach schauen, wie das kommt einfach. Alles probieren, alle Richtungen, man muss alles dafür tun, dass es klappt. Aber man hat eigentlich nicht viel in der Hand. Was passieren soll, passiert auch. Ja, Zigan von Ravel, das ist ein Hit sozusagen. Das ist wirklich unglaublich bekannt. Also für das Geigenrepertoire, das ist wahrscheinlich das am meisten gespielte Stück. Ravel hat es so 1920 geschrieben, 1925. Das hat den Titel Zigan, weil Zigan arbeitet mit Themen aus der Zigeunermusik. Allerdings, die ganzen Themen sind von Ravel komponiert und sind dann auch nicht reale Zigeunermelodien, die es in der Sinti- oder Roma-Musik gibt. Die Art, wie er das komponiert hat, finde ich sehr besonders, weil es hat eine unglaubliche Steigerung, das ganze Stück. Der erste Teil ist quasi Improvisation. Es ist komplett Solo, die Geige fängt komplett Solo an. Ja, und langsam kommt dann das farbenreiche Begleitung vom Orchester. Und das Ganze wird dann stärker und stärker, bis es dann explodiert.